Das Thema des heutigen Nachmittags ist die Frage des Leidens und der Existenz Gottes. Sie kennen das wahrscheinlich, diese Aussage, warum lässt Gott das zu? Und eine eindeutige Antwort werden wir darüber nie geben können. Das liegt einfach daran, weil wir nicht hinter das schauen, was sich momentan abspielt. Wir wissen nicht, was sich daraus entwickelt, was das auslöst, was da passiert. Wir kennen die Hintergründe nicht. Aber ein Stück weit können wir durchaus auch für uns einsichtige Antworten finden. Ehe wir das tun, muss ich aber zuerst einmal da unterscheiden, welche Menschen wir vor uns haben oder welche ich jetzt auch vor mir habe. Das heißt, jemand, der gerade aus schwerem Leid kommt, der gerade schweres Leiden durchgemacht hat, Krankheit, Tod oder anderes mehr, also Tod von Angehörigen, der wird diese Frage ganz anders behandeln und anders zuhören, als der, der sie rein intellektuell stellt. Das heißt, jeder, der diese Frage stellt, hat ein anderes Antwortbedürfnis. Er hat andere Fragen, die eigentlich dahinter stehen. Und da müssen wir ganz unterschiedlich antworten. Also wenn Sie mit Menschen zu tun haben, die sagen, warum lässt Gott das zu? Dann müssen Sie ganz individuell darauf reagieren, weil ganz unterschiedliche Bedürfnisse dahinter stecken, unterschiedliche Antworten nötig sind. Ich habe Ihnen heute Morgen das Beispiel genannt jener Frau in Siegen auf dem Bahnhof, die gesagt hat, es gibt keinen Gott. Hätte ich der jetzt gesagt, aber der Grund spricht für Gott und der Grund spricht für Gott und der Grund spricht für Gott. Ich hätte wahrscheinlich vollkommen an ihr vorbeigeredet. Sondern ich habe dann gefragt, woher das kommt und das müssen Sie immer tun dabei. Wieso meinen Sie, dass es keinen Gott gibt? Dann kam das Leiden. Dann sage ich wieder, ja, wieso fragen Sie nach dem Leiden? Was ist denn eigentlich steht dahinter? Es war ein längeres Gespräch und dann kam heraus der Tod ihres Ehemanns. Und ein paar Minuten später im Gespräch waren wir dann schon so weit, dass wir gemeinsam gebetet haben, ich habe es ja gesagt, und plötzlich war gar nicht mehr die Frage, ob Gott existiert oder nicht. Eigentlich müsste ich ja sagen, liebe Frau, warum beten Sie denn mit mir, wenn Sie glauben, dass es gar keinen Gott gibt? Aber das war für diese Frau gar nicht das intellektuelle Problem, es war das seelsorgerliche Problem, was hier im Raum stand. Und für jemanden, der in schwerer Sorge und in schwerer Not ist, da brauchen wir keine apologetischen Argumente, keine intellektuellen Argumente für den Glauben, da brauchen wir Anteilnahme, da brauchen wir Fürsorge, da brauchen wir Zuspruch, Gebet. Das ist das, was die Leute da brauchen. Also wir müssen unterscheiden, wen haben wir vor uns, warum sagt der Mensch das? Es gibt auch denjenigen, der das nur sagt, um jedes Gespräch über den Glauben im Keim zu ersticken. Der hat halt in der Vergangenheit festgestellt, wenn ich dieses Argument bringe, dann haben die Christen nichts mehr zu sagen. Also bringe ich das Argument und dann ist Schluss. Und da müssen wir auch nicht lange intellektuell argumentieren. Manchmal kann man das verkürzen. Ich erinnere mich an ein Beispiel. Ich habe eine Zeit lang in einem Behindertenheim gearbeitet. Wir waren dann am Morgen bei der Besprechung, Dienstbesprechung, und da lag die Zeitung, einer las in der Zeitung, und damals war ein Erdbeben in China. Und dann sind also viele Leute umgekommen und hat dann gesagt, ja, wenn es einen Gott gibt, oder den könnte es ja nicht geben, der würde das ja nicht zulassen. Das war dann die Sache. Und dann war an mich, entweder gehe ich darauf ein oder gehe nicht darauf ein. Und habe ich versucht, mit der Person zu sprechen und habe das mir auf der Ebene getan, gar nicht direkt die Frage angesprochen, sondern zu sagen, wenn du jetzt darauf eine Antwort hättest, warum Gott das zulässt, würdest du dann Christ werden? Ja, und dann hat er gesagt, nee, würde ich auch nicht. Ja, und da muss man gar keine Apologetik betreiben. Dann kann ich die besten Gründe nennen, das ist bloß ein vorgeschobener Grund. In Wirklichkeit, derjenige will gar nichts. Und deshalb will er auch nicht mit mir nachdenken, ob es eine Antwort in der Frage gibt. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir das den Leuten offen zeigen und nicht so Scheingefechte führen. Jemand, der innerlich gar nicht bereit ist, sich auf Gott einzulassen, auch wenn wir ihm eine Antwort bieten würden, da brauchen wir nicht stundenlang zu diskutieren. Deshalb manchmal sind diese hypothetischen Fragen, helfen uns schon abzuklären, ist es überhaupt weiter nötig, darüber zu diskutieren. Wenn derjenige uns deutlich sagt, egal was du mir sagst, ich will mit Gott gar nichts zu tun haben, dann brauchen wir da gar nicht lange zu diskutieren. Dann können wir am Ende höchstens noch sagen, gut, wenn du das nicht willst, die Konsequenzen muss jeder davon tragen, denn wenn es Gott wirklich gibt, dann stehst du auch vor dem, egal ob du ihn hier haben willst oder nicht. Das klingt jetzt ein bisschen brutal, nicht? Aber manchen Leuten muss man vielleicht ein bisschen brutal aus der Reserve locken, damit sie vielleicht doch noch sich darüber Gedanken machen. Und das braucht es dann auch. Aber jetzt gehen wir einmal davon aus, wir haben einen Menschen vor uns, der nicht, weil er persönlich betroffen ist, weil er gerade im Leid drin ist, damit zu tun hat. Und nehmen wir einmal an, wir haben auch eine Person vor uns, die nicht das nur benutzt, um oberflächlich jedem Gespräch und jeder Herausforderung zu entkommen, sondern nehmen wir an, wir haben eine Person vor uns, die aus intellektuellen Gründen meint, es könne keinen Gott geben, weil das schwere Leid da ist. Nun, ich glaube, dass wir diese Person relativ einfach antworten können. Ich weiß, jetzt manche denken sich schon, was, dieses schwere Problem, und jetzt sagt der Michael Kotsch, einfache Antwort. Naja, die einfache Antwort ist, das Leiden in der Welt hat mit der Existenz Gottes gar nichts zu tun. Jetzt denken Sie ja, wieso denn das? Ja, wenn wir um die Frage des Atheismus reden, ob es Leid auf der Welt gibt oder nicht, hat doch mit der Existenz Gottes nichts zu tun. Das hat wieder höchstens mit einem Gottesbild zu tun. Ich habe das Gottesbild, wenn es Gott gibt, dann müsste er jedes Leid verhindern. Dann zeigt das Leid in der Welt nur, es gibt einen Gott, der dieses Leid zulässt. Aber den kann es ja geben, oder? Wenn ich sage, mein Gott, an den ich glaube, der lässt dieses Leid zu, dann würde ich ja sagen, ja, dann ist das doch kein Problem mehr. Also für die Existenz Gottes. Wie gesagt, denken Sie jetzt nicht an die seelsorgerliche Variante. Die seelsorgerliche Variante ist auf einer ganz anderen Ebene. Ich bleibe da auch noch nicht stehen, ich werde noch mehr Argumente nennen. Aber erst einmal möchte ich festhalten, das Leiden auf der Welt ist nur ein Argument gegen ein Gottesbild, und zwar gegen ein unbiblisches Gottesbild. Gegen das Gottesbild, da gibt es einen Gott, der jedem Menschen die Garantie gibt, dass er lebenslang leidensfrei ist. Ja, und diesen Gott gibt es nicht. Das zeigt das Leiden tatsächlich. Darüber hinaus müssten wir ja auch dem Gesprächspartner deutlich machen, wenn er davon ausgeht, dass es keinen Gott gibt, ja, dann gibt es das Leiden ja trotzdem noch, auf das er eine Antwort geben muss. Dann meint er indirekt, das Leiden ist eben menschengemacht. Denn wenn es keinen Gott gibt, kann er ja nicht verantwortlich dafür sein. Ja, dann müssten wir dem anderen zeigen, ja, bitte sehr, wenn du meinst, es ist eigentlich von Menschen gemacht, wieso schiebst du es dann Gott in die Füße, in die Schuhe? Also wenn du als Atheist meinst, das kommt durch Menschen, wieso kann ich nicht als Christ davon ausgehen, es kommt durch Menschen? Dann sind wir doch auf einer Ebene, sind wir uns einig. Das Leiden auf der Welt ist nicht Gottes Sache, sondern das Menschensache. Also und jetzt reden wir von Gott. Und der hat damit erstmal nichts zu tun. Auch das ist ein Teil der Antwort. Ich sage ein Teil der Antwort. Das, was ich heute Nachmittag machen werde, ist, ich gebe Ihnen sozusagen einen Werkzeugkasten von Argumenten mit. Sie müssen dann jeweils auswählen, welches Argument in welcher Diskussion und bei welchem Problem Ihres Gesprächspartners eignet sich am besten. Denn es gibt in dieser Frage keine Pauschalantwort, sondern es gibt immer nur Teilantworten. Allerdings durchaus verständliche, nachvollziehbare Teilantworten. Ich will damit versuchen, systematisch zu beginnen. Also, das Kernproblem ist nicht das, ob Gott existiert. Ich könnte ja radikal sogar sagen, ja, was ist denn mit einem, wenn es einen Gott gäbe, der das Leiden bewusst will? Dann wäre das Leiden in der Welt ja sogar ein Gottesbeweis. Da würde ich sagen, das Leiden der Welt ist ja ein Beweis für den Gott, der das will. Also für den Atheisten. Das, was das Problem ist, und so wird es manchmal auch formuliert, es kann nicht einen Gott geben, der vollkommene Liebe ist und gleichzeitig allmächtig ist. Das ist das eigentliche Problem. Und insofern ist die Frage nach dem Leid keine Frage, ob es Gott gibt oder nicht, sondern es ist ein innerchristliches Problem. Ich hoffe, das ist klar. Für den Hindu, der an die Göttin Kali glaubt, ist das kein Problem. Ich weiß nicht, ob Sie die mal gesehen haben. Die Göttin Kali wird dargestellt mit einer Kette von Totenköpfen um den Hals, die sie gerade abgehauen hat, und bluttriefendem Mund. Für solch eine Göttin ist das Leiden in der Welt gar kein Problem. Sondern der glaubt ja sogar, es gibt diese grausame, rachgütige Göttin. Also die Frage, ob es Gott gibt oder nicht, hat damit nichts zu tun. Sondern eigentlich ist die Frage des Leidens ein innerchristliches Problem. Weil wir als Christen behaupten, wir glauben an einen allmächtigen Gott und gleichzeitig an einen allliebenden Gott. Und da wird gesagt, das passt nicht zueinander. Denn entweder ist Gott nicht vollkommene Liebe, deshalb lässt er das Böse zu. Oder ist er nicht allmächtig und ist deshalb zu schwach, das Böse zu verhindern. So die Argumentation. Und diese Argumentation klingt plausibel und logisch. Wie gesagt, innerchristlich, denn das geht ja nur ums christliche Gottesbild. Es geht nicht um das hinduistische, buddhistische, islamische, denn für die ist das alles weniger ein Problem. Denn die glauben nicht alle, dass es einen allmächtigen und allliebenden Gott gibt. Das glauben wir als Christen speziell. So ist diese Frage in erster Linie eine innerchristliches. Also der Hindu, wenn er das Leiden sieht, dann sagt er einfach, das ist ein schlechtes Karma. Du hast in deinem letzten Leben viel Böses getan, also leidest du jetzt. Ist doch ganz logisch. Hat ja nichts mit Gott zu tun. Für den ist das gar kein Problem. Wir als Christen, ich mache das deutlich nochmal, der Atheist, der kommt damit gar nicht weiter. Das ist ein Gottesbild, was er kritisiert. Mit der Existenz Gottes hat es nichts zu tun. Ist ein innerchristliches Problem, weil wir diese beiden Eigenschaften von Gott behaupten. Nun, das Problem entsteht aber dadurch, dass Gott lediglich auf diese beiden Eigenschaften reduziert wird. Das ist das Problem. Es könnte ja sein, dass Gott noch andere Dinge vorhat, andere Charaktereigenschaften hat und dass die in Konkurrenz zueinander stehen und dass deshalb Gott unter bestimmten Umständen dieses Leid zulässt oder sogar benutzt, um ein Ziel zu erreichen, was eben noch wichtiger ist. Das könnte ja auch sein. Und das, was Sie wahrscheinlich alle schon einmal gehört haben, ich glaube, es hängt tatsächlich mit diesem grundsätzlichen Ziel Gottes zusammen. Er hat den Menschen geschaffen, nicht damit er ewig glücklich auf der Erde ist, sondern Gott hat den Menschen geschaffen, um ewige Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das war das eigentliche Ziel. Denn auch im Mittelpunkt des Universums stehen nicht wir als Menschen und unser Glück. Und Gott ist unser Dienstleister, der dafür zu sorgen hat, dass es uns gut geht. Sondern im Mittelpunkt des Universums, zumindest nach Auskunft der Bibel, steht Gott. Und wir sind nur in Bezug auf Gott wichtig, zur Verherrlichung Gottes, da sind wir wichtig, zur Gemeinschaft, die wir mit ihm haben. Nicht wir stehen im Mittelpunkt, sondern Gott. Das sagt die Bibel eindeutig, an vielen, vielen Stellen. Und der Mensch ist also für diese Gemeinschaft mit Gott da, aber Gott will eine Gemeinschaft mit einem Freien gegenüber. Einem Wesen, das aus freien Stücken sagt, ja, ich will mit dir zusammenleben. Deshalb hat er einen Menschen geschaffen, der freie Entscheidungen treffen kann. Also das heißt, um dieses Ziel zu erreichen, eine echte Liebesgemeinschaft zu haben, musste er dem Menschen als seinem Geschöpf Freiheit geben. Anders ging es gar nicht. Freiheit beinhaltet aber auch immer die Variante, Nein zu sagen. Und als Christen wissen wir, dass das meiste Leid auf der Erde entsteht aus diesem Nein-Sagen zu den Wahrheiten Gottes. Der Mensch will nicht, was Gott sagt, und deshalb nach eigener Regie versucht er, das Leben zu führen, und es geht schief. Und dadurch entsteht Leid, und zwar vieles Leid. Wir können das hier durchgehen. Da ist Leid zum Beispiel, weil der eine Nachbar den anderen fertig macht. Ist das nach den Maßstäben Gottes? Nein. Die Kinder, die Eltern fertig machen, die Eltern, die Kinder fertig machen. Der Arbeitskollege, der Mobbing betreibt. Der eine, der den anderen bestiehlt, ermordet oder sonst etwas. Das meiste Leid auf der Erde ist, weil Menschen nicht so handeln, wie sie von Gott handeln sollten. Das allermeiste Leid. Denn in Deutschland sind wir ja nicht viel von Naturkatastrophen betroffen, die unberechenbar sind. Das meiste Leid, was wir in Deutschland erleben, ist Menschengemachtes. Weil Menschen nicht reagieren, wie sie von Gott reagieren sollten. Und warum tun sie es? Weil Gott ihnen Freiheit gegeben hat. Er sagt, das ist der Plan, so empfehle ich dir zu leben. Und die Menschen sagen, nein, will ich nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, warum hat Gott das denn getan? Und die Antwort ist einfach. Weil ein freies Gegenüber etwas ganz anderes ist als ein Roboter, den wir konstruieren. Das ist ja in unserem täglichen Leben genauso. Also ich weiß nicht, wie es ist, wenn Sie jetzt verheiratet sind. Also ich komme dann zurück zu meiner Frau und dann sage ich, liebst du mich? Und dann, sie gibt keine Antwort. Also hole ich meine Pistole raus und sage, du sagst jetzt, ich liebe dich, sonst. Und dann sagt sie das. Und dann fühle ich mich hinterher wohl, ach, schön, dass du mich liebst. Merken Sie, wo das Problem ist? Dass ich schätze, dass meine Frau sagt, ich liebe dich, liegt ja gerade daran, dass sie eben auch sagen könnte, ich liebe dich nicht. Ich meine, sonst können Sie es auch einfach haben, dann fragen Sie Ihre Frau gar nicht mehr, dann machen Sie einfach bei Ihrem Computer einen Bildschirmschoner darauf und immer wenn Sie morgens anstellen, dann steht, ich liebe dich, sagt der Computer in jedem Tag, ich liebe dich. Der kann das nicht auswählen. Sie programmieren das einmal ein, kommt immer. Und dann fühlen Sie sich auch moralisch, ah, wie schön, mein Computer liebt mich, ah, wie freue ich mich darüber. Und Sie merken jetzt, das ist nicht dasselbe. Wir schätzen das ja gerade, dass unser Ehepartner sagt, ich liebe dich, weil er eben auch das Gegenteil sagen könnte. Wir schätzen das, weil es aus freien Stücken kommt und nicht nur anerzogen ist. Und genau so empfindet Gott hier auch. Gott gibt die Freiheit. Willst du Gemeinschaft mit mir haben oder nicht? Liebst du mich oder nicht? Und übrigens, das ist die alles entscheidende Frage auch über unsere Ewigkeit. Denn Gott wird den Menschen nicht in die Hölle stecken, in erster Linie, weil er ihn strafen will. Sondern alle Menschen bekommen bloß das, was sie wollen. Am Ende. Nur haben sie es vielleicht nicht so vorgestellt. Da sagt der Mensch, Gott, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und dann sagt Gott in der Ewigkeit, auch jetzt bekommst du das, was du wolltest. Ewige Trennung von Gott. Jetzt hast du nie mehr mit mir zu tun. Ewige Trennung. Nur dann werden manche Menschen erst merken, was das denn alles beinhaltet. Es ist ja nicht Gott, der in der Hölle ist, dann mit irgendwelchen Zangen die Leute quält oder so. Das wäre falsch. Nein, Gott gibt den Menschen die Chance, gibt den Menschen das Angebot. Ich bin bereit, mit dir zu leben, obwohl du es eigentlich gar nicht wert bist. Ich liebe dich. Wir lesen das ja, dass Gott sagt, ich habe euch geliebt, als ihr noch meine Feinde wart. Das ist richtige Liebe. Er kommt uns nach und sagt uns, willst du nicht zu mir umkehren? Und jemand, der das nicht will, ja, den wird Gott in der Ewigkeit dann genau dahin laufen lassen. Sagen, du hast es nicht gewollt, jetzt bekommst du genau das, was du dir ausgewählt hast. Ewige Gottlosigkeit. Und das wird übrigens das meiste Leiden sein. Das Leiden wird nicht das Brennen eines Feuers sein. Das Leiden wird sein die totale Gottlosigkeit. Denn hier auf der Erde, selbst die Gottlosen, leben ja noch aus der Gnade Gottes. Lesen wir in dem Psalm, da steht, und Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Wie viel Glück erlebt nicht der Gottlose heute, obwohl er Gott gar nicht darum fragt? Weil Gott so gnädig in seiner Liebe ist, dass er den Gottlosen eben nicht einfach fallen lässt. Würde er den Gottlosen fallen lassen, dann würde er im nächsten Moment tot umfallen. Gott hält auch den Gottlosen in Existenz, hilft ihm manchmal sogar noch auf seine Bitten hin, gibt ihm Gesundheit, gibt ihm einen Arbeitsplatz, gibt ihm eine Ehe. Obwohl er das nicht macht, für eine Zeit lang. Und irgendwann sagt Gott, okay, jetzt hast du deine Chance gehabt, jetzt kannst du wirklich deine Gottlosigkeit leben. Zack, alles weg. Und diese totale Gottferne, das, was die Bibel in absolute Finsternis, da, wo nur noch Leiden und Zähneklappern sein wird, wo gar nichts mehr von der Liebe Gottes ist, das ist das, was den Menschen erwartet. Am Ende, sein Wille. Sein Wille, wofür er sich hier entschieden hat. Nur nicht alle sind sich über die Konsequenzen dabei im Klaren. Also, warum lässt Gott das Leiden zu? Leiden ist eine notwendige Bedingung der Willensfreiheit des Menschen. Wofür die Willensfreiheit? Weil Gott eine freie Liebesbeziehung zum Menschen haben will und die beinhaltet immer auch die Möglichkeit des Menschen, Nein zu sagen. Deshalb. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, ich verstehe das, aber warum schützt Gott dann nicht vor den negativen Wirkungen? Da kann doch ein Mensch sich frei entscheiden gegen ihn, aber es muss doch nicht die negative Wirkung haben. Meinetwegen, da entscheidet sich einer, den anderen umzubringen, aber der, der umgebracht wird, der hat das doch nicht freiwillig ausgewählt. Also warum verhindert Gott das nicht, wenn Gott allmächtig ist? Könnten wir auch die Frage stellen. Also der Mensch entscheidet sich frei, aber Gott verhindert die negativen Auswirkungen davon. Weil da ja auch Unbeteiligte betroffen werden. Aber hier muss ich sagen, echte Freiheit muss auch die Freiheit sein, das Böse zu tun. Sonst wäre sie keine echte Freiheit. Beispiel. Stellen Sie sich vor, ich besuche jemanden im Gefängnis. Und dann sage ich ihm, wohin willst du denn gerne in Urlaub fahren? Du darfst fahren, wohin du willst. Aber die Gefängnistür bleibt zu. Was hilft das? Der will sagen, hey, du bist aber blöd, was soll denn das? Ich kann doch gar nicht weg. Ja, und jetzt stellen Sie sich mal vor, jemand, der sich für was Böses entscheidet, der sagt, ich will gerne lügen. Aber sobald er die Lüge ausspricht, bleibt sie ihm im Hals stecken. Ja, wer würde denn dann noch überhaupt wollen, also lügen wollen? Oder stellen Sie sich vor, der Bankräuber, ne? Der sagt, ich will einen Bankraub machen, ich will mal reich werden. Dann stürmt er mit seiner Pistole in die Schalterhalle, zielt auf den Schalterbeamten, sagt, Geld her oder ich schieße. Und der fängt an, sich dazu abzulachen. Ah, wie blöd, schieß doch, weil er genau weiß, Gott verhindert das. Sobald er schießen will, plumpst die Kugel vorne raus, nicht block, 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 passiert ja nichts, weil Gott ja verhindert, dass das Böse passiert. Wer käme denn noch auf die Idee, eine Bank überfallen zu wollen? Ja, keiner. Also das heißt, wenn Gott verhindern würde, dass das Böse, was gewollt ist, auch getan werden kann, dann wäre es gar keine Freiheit. Dann würde es auch keiner mehr machen. Denn nur im Kopf zu denken, ich tue das Böse, obwohl ich genau weiß, es geht ja gar nicht, das wäre ja keine Freiheit. Deshalb ist es eine notwendige Bedingung, dass Gott dieses negative Tun zulässt, weil sonst wäre es keine Freiheit bei Menschen, gäbe es diese Freiheit nicht. Und manches Mal an dieser Stelle, wenn ich mit Menschen diskutiere, würde ich jetzt mal Ihnen genauso machen, dann würde ich auch fragen, wo willst du das denn allen Ernstes, dass Gott das verhindert? Also wirklich. Die meisten Menschen wollen ja nur, dass das Böse verhindert wird, was der andere ihnen tut. Wenn sie das Böse tun, will er ja gar nicht, dass das verhindert. Was weiß ich, da ist einer beim Autoverkehr und dann hat er da irgendwie so eine Niete vor sich im Auto und dann will er ja richtig schimpfen. Und wenn ihm das jetzt im Halse stecken bleiben würde, das will er ja nicht. Oder derjenige, der seine Steuererklärung fälscht, ja, der will das ja schon. Stellen wir vor, Gott will das verhindern, weil ja der Staat geschädigt wird. Wird ja auch jemand geschädigt. Und jedes Mal, wenn du eine falsche Zahl eintragen willst, versagt der Kugelschreiber. Geht nicht. Nur wenn du die richtige Zahl schreibst, damit der Staat nicht getäuscht wird. Ja, willst du das, wenn du den Staat belügen willst? Nein, nein. Dann soll der andere, der mich betrügt, das soll verhindert werden. Aber wenn ich betrüge, nee, dann nicht. Wenn du jemanden belügst, was weiß ich, hast was falsch gemacht, willst es nicht zugeben, ja, dann will man ja schon, dass der andere das glaubt. Nur der andere soll mich nicht belügen. Und hier merken wir, dahinter ist häufig gar nicht der Wunsch nach der heilen und perfekten Welt, sondern dahinter ist nur der erbärmliche, subjektive, egoistische Wunsch, mir soll kein Schaden zugefügt werden. Aber wenn ich einen persönlichen Vorteil davon habe, ja, dann soll Gott schon zulassen, dass ich das Böse tue. Naja, gut, ich kann ja hinterher um Verzeihung bitten, schade dann ja auch nichts, nicht? Zu Gott, die anderen müssen es ja nicht mitbekommen. Da merken wir, das ist kein geistliches Leben. Und da fordere ich manchmal auch Leute heraus und sage, willst du wirklich, dass Gott immer eingreift? Stell dir vor, jedes Mal, wenn du lügst, sag, Wort bleibt dir im Hals stecken. Wäre ja auch schon peinlich, dann merken die anderen schon, dass du lügen wolltest. Nee, geht nicht. Und nur, wenn du die Wahrheit sagst, ja. Also, nein, das wollen sie ja nicht. Und da muss man ehrlich sein. Nicht? Dann wäre der Mensch nicht mehr frei. Und die Menschen wollen ja frei sein. Da legen sie ja sehr viel Wert drauf. Sollen sie doch froh sein, dass Gott ihnen diese Freiheit gibt. Denn es zwingt ja keinen einer dazu, was Böses zu tun. Der Mensch kann ja das Gute tun. Und da müssten wir auch dann unser Gegenüber fragen, inwiefern ist das denn tut. Also diese Freiheit ist die Grundlage. Gott will eine freie Liebesgemeinschaft und deshalb lässt er es zu, dass der Mensch sich gegen ihn entscheidet, das Böse zu tun, nicht dem Willen Gottes zu folgen. Und es ist notwendig, dass er dann auch zulässt, dass das Böse getan wird, weil sonst keine freie Entscheidungsmöglichkeit da ist. Und das ist ein Teil der Antwort des Leidens auf der Welt. Das Leiden hier auf der Welt ist nicht in erster Linie Gottes Angelegenheit, sondern es ist die Angelegenheit des Menschen, der nicht nach den Ordnungen lebt, die Gott ihm gegeben hat. Jetzt kann natürlich jeder sagen, ja, aber das Erdbeben oder ja, aber die Krebserkrankung. Ja, ich rede erstmal von der großen Masse des Leidens. Ich rede noch nicht von jedem einzelnen Fall. Wobei selbst bei Erdbeben sind häufig Menschen mit Schuld daran. Also nicht, dass Sie jetzt meinen, da steht einer und der macht jetzt das Erdbeben, aber man weiß, dass viele Erdbeben, also das war nicht viele, aber sind Erdbeben ausgelöst worden, zum Beispiel durch Atombombenversuche. Weil Atombombenversuche, weiß man, gibt es so eine Welle im Magma unter den Erdschichten und das kann dazu führen, dass an einer anderen Stelle sich da was bewegt und dann Erdbeben entsteht, zum Beispiel. Oder denken wir an viele Überschwemmungen, die wir heute als ökologische Katastrophen haben. Wir wissen, das kommt durch ein Durcheinanderbringen des Ökosystems. Und woher kommt das? Wieder durch den Menschen. Also manche Dinge, die wir haben, oder wenn der Raucher sich am Ende des Lebens beschwerte, Herr Gott, warum hast du mir Lungenkrebs gegeben? Ja, das ist zwar traurig, aber da muss man sagen, naja, ganz unschuldig war der auch nicht dabei, nicht? Also ich erinnere mich daran, ich war selbst mit Krebs im Krankenhaus, nicht mit Lungenkrebs, aber da waren dann Leute, die waren wegen Lungenkrebs operiert. Und dann waren sie schon nach der Operation draußen auf dem Balkon und haben wieder... Wo ich mir auch denken muss, ja, also bitte sehr, da ist ein Vorwurf an Gott, irgendwie erübrigt sich. Ne? Also bei manchen Dingen, da sehen wir manchmal auch unser Fehlverhalten dahinter oder das unserer Mitmenschen, auch wenn das nicht unmittelbar sichtbar ist. Aber es ist eine Auswirkung davon, dieser freien Entscheidung, etwas Falsches zu tun oder das Gute zu unterlassen, was Gott will. Eine Antwort, noch nicht die Pauschalantwort, eine Antwort, die wir geben können. Ich sage ja, ich gebe so eine Art Werkzeugkasten da verschiedener Antworten. Eine andere Antwort könnten wir insofern finden, ich habe sie auch gestern schon einmal kurz genannt, ich glaube, dass viele Leute, die danach fragen, warum lässt Gott das Böse zu, in ihrer Bilanz nicht ehrlich sind. Ich würde sagen, wenn du Gott das Böse in die Schuhe schiebst, warst du ihm dann auch schon dankbar für all das Gute in der Welt? Denn wenn wir uns umschauen, es ist ja nicht alles böse, es ist ja nicht überall Leid. Wir sind heute Morgen nicht alle im Krankenhaus. Und gehungert haben wir auch nicht alle. Das heißt, jetzt müsste doch jemand, der ernsthaft fragt, warum lässt Gott das Böse zu, dann müsste doch auch sagen, wenn er ehrlich ist, ja, wie ist das mit all dem Guten, was passiert? Denn die meisten Leute sind hier unehrlich, auch in der Diskussion unehrlich. Denn das Gute, was passiert, das rechnen sie sich oder anderen Menschen zu. Das haben wir doch gemacht. Wir haben doch dafür gesorgt. Dass ich gesund bin, ist doch natürlich, ist doch selbstverständlich. Sie danken nicht mal Gott dafür. Aber sobald etwas Negatives passiert, dann ist Gott dafür schuld. Das ist doch für keine Bilanz ehrlich, oder? Stellen Sie sich vor, Sie sind im Geschäft angestellt und Sie rechnen bloß aufeinander, was Sie alles ausgegeben haben. Na, das ist doch nur die Hälfte der Bilanz. Jede Firma gibt Geld aus. Aber jetzt müsste man doch auf der anderen Seite sehen, wie viel nehme ich denn ein? Und wenn das, was ich einnehme, viel mehr ist, als was ich ausgebe, ist die Bilanz doch positiv. Und genauso müsste man auch fragen, wenn man ehrlich danach fragt, bist du Gott denn auch dafür dankbar, was er Gutes getan hat? Stell doch mal eine Liste auf für alles, was du bisher Gutes erlebt hast und für alles, was du Schlechtes erlebt hast. Und dann hinterher sagt das Gott, und vielleicht kommen wir dann zu einem Gott, der immerhin nicht ganz böse ist, aber wo sagen, naja gut, der lässt Gutes und Böses zu, aber Gutes weit mehr. Denn wahrscheinlich die meisten von uns haben in ihrem Leben mehr Tage erlebt, wo sie gesund waren, als wo sie krank waren. Mehr Tage, wo sie satt waren, als wo sie gehungert haben. Viele von uns haben einen Ehepartner, viele haben Kinder, viele haben lange Zeit ihres Lebens einen Beruf gehabt oder haben ihn noch. Und wir dürfen ja nicht erst zu Gott kommen, wenn wir sagen, jetzt bin ich gekündigt worden. Gott, daran bist du schuld. 30 Jahre habe ich im Beruf gearbeitet. Ja, das liegt daran, weil ich so gut war. Nee, so einfach geht es ja nicht. Entweder sagen wir, Gott ist für alles verantwortlich, für das Gute wie das Böse. Und dann merken wir, die Bilanz sieht plötzlich gar nicht mehr so schlecht aus. Oder wir machen ihn verantwortlich nur für das Böse und das ist unehrlich, unecht dabei. Übrigens, genauso geht es auch für Naturkatastrophen. Wir können ja sagen, warum lässt Gott das zu, dass da jemand in der Katastrophe gestorben ist? Ja, wie viele Leute, haben wir das auch berechnet, werden von der Naturkatastrophe gerettet? Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben. Es gibt ja viel mehr beinahe Unfälle auf der Straße als echte. Ja, das ist doch auch Eingreifen Gottes. Gott schützt Leute. Wie häufig hat er mich schon geschützt vor einem Unfall auf der Straße? Und das ist doch ehrlich, wenn wir uns das eingestehen. Ich kann doch nicht erst dann zu Gott kommen, wenn mal was schief geht. Das ist doch unehrlich. Also hier würde ich auffordern, wenn du ehrlich zu Gott bist, dann zähl beides auf. Und dann reden wir wieder darüber. Und dann ist derjenige Mensch wahrscheinlich ehrlicher oder er ist auch gar nicht mehr so radikal in seiner Position, weil er eingestehen muss, ja, da ist doch, wenn ein Gott da ist, ja, dann ist er auch für das Positive da, was ich da in meinem Leben erfahren habe. Manche Leute, nächster Punkt, manche Leute fordern auch, das ist ja besonders ungerecht, weil gerade die Menschen leiden, meistens meinen sie sich selbst oder ihre Freunde damit, die ja an sich so gut leben. Wenn Gott schon straft oder was zulässt, dann sollte doch mein Nachbar oder der übernächste Nachbar, der sollte doch, weil der ist doch viel schlimmer als ich. Also meistens ist es so. Ich kenne ganz wenige Leute, die dann sagen, ja, ich müsste ja so schwer leiden. Und dann sagen sie häufig, ja, Gott müsste doch jetzt gerecht sein. Nicht also den Bösen leiden lassen und den Guten belohnen. In manchen Gesprächen, wenn Leute so etwas sagen, dann warne ich sie auch davor. Und sage, fordere von Gott nur nie, dass er dir das gibt, was du verdienst. Weil dann müssten wir nämlich alle sofort tot umfallen, wenn Gott ehrlich antworten würde. Denn die Bibel ist eindeutig. Der Sünde sollte ist der Tod. Also hast du noch nie gesündigt in deinem Leben? Alle, die noch nie gesündigt haben, die können jetzt zu Gott kommen und sagen, gib mir das, was ich verdiene. Alle, die je in ihrem Leben mal was Falsches gemacht haben, sollten das nie beten. Und das würde heißen, du fällst tot um. Wir müssten sogar die umgekehrte Frage stellen, wenn wir denn alle Gott gegenüber versagt haben, wieso ist Gott so gnädig, dass er uns die ganze Zeit noch leben lässt? Eigentlich wäre das biblisch, theologisch die viel bessere Frage. Denn dass wir etwas falsch gemacht haben, dazu hat uns keiner gezwungen. Und Gott als Richter, der wird einmal uns darauf benennen. Ich meine, das wäre so ähnlich, als wenn jemand da, du bist beim Autofahren und dann hält dich ein Polizist an und sagt, warum bist du da so schnell gefahren? Und das tun die ja meistens auch, nicht? Dann dabei, dann ist das dabei ähnlich. Gott weist uns darauf hin, das, was wir falsch gemacht haben. Aber kaum einer würde da fordern, du bist jetzt ungerecht zu mir, gib das, was ich verdient habe. Ja, dann denken Sie mal daran, wie häufig sind Sie zu schnell gefahren und der Polizist stand nicht da und hat kassiert. Dann würde wahrscheinlich die Endrechnung viel höher ausfallen, wenn Sie wirklich bekommen, was Sie verdient haben. Manches Mal genügt, das können wir froh sein, zum Glück bin ich nicht so häufig erwischt worden, ich muss einmal bezahlen und zum Glück ist das hoffentlich pädagogisch hilfreich, dass ich das nächste Mal besser aufpasse. So sollten wir es sehen. Also mir sehe ich es so. Bisher, ich bin nie zu Unrecht, habe eine Strafe beim Verkehr bekommen. Immer zu Recht. Aber es, zum Glück war nicht immer ein Polizist da, wo ich mal etwas Falsches gemacht habe. Also ich muss dabei allerdings gestehen, auch ich bemühe mich, die Verkehrsregeln zu halten, aber manches Mal diese Mühe kommt zu kurz. Ja, das sind dann immer so Sachen, will ich mich nicht entschuldigen, aber meinetwegen, ich habe irgendwo einen Termin, es war Stau und jetzt merke ich, oh, die Zeit ist weg, ich muss noch rechtzeitig da sein. Ja, und dann bin ich in der Versuchung, eben auch mal schneller zu fahren, als ich darf dabei. Aber natürlich ist das Unrecht, es gibt ja keine Entschuldigung, für die, die es eilig haben, die dürfen schneller fahren. Nein, das gibt's nicht. Und da muss ich sagen, zum Glück ist es so, dass nicht immer, wenn wir was falsch machen, sofort jemand dabei steht und sagt, zack, Rechenschaft, zack, Rechenschaft, zack, Rechenschaft. Und hier müsste auch der Mensch, der sagt, Gott, warum lässt du das Böse zu? Und bekomme doch nur, was ich verdiene. Nee, gar nicht. Wenn du bekommen würdest, was du verdienst, müsstest du sofort tot umfallen. Zumindest nach dem Gott der Bibel. Egal, ob er dich liebt. Er liebt dich und deshalb hat er dir die Chance gegeben, das Richtige zu tun. Sonst hätte er dir gar nicht die Regeln genannt. Nicht? Dann bist du im Spiel, du kennst die Regeln nicht, machst falsch und dann, reingefallen. Nein, Gott liebt uns, deshalb nennt er uns die Regeln des Lebens, aber wir halten uns trotzdem nicht dran. Und wenn der dann hinterher sagt, also das sind die Konsequenzen davon, dann dürfen wir Gott nicht die Vorwürfe dabei machen. Also auch das ist falsch. Nächste Argumentation, also lassen wir die wieder beiseite. Nächste Argumentation dabei, ich frage die Leute dann, hat Gott ihnen denn eine Garantie ausgestellt, dass sie nie leiden werden? Also wenn sie sagen, Gott, warum hast du das zugelassen? Dann müsste es ja von Gott eine Verpflichtung geben, wo er versprochen hat, ich werde dich ewig von Leiden bewahren. Wo gibt's die denn? Ja, in der Bibel zumindest nicht. Schauen Sie mal da in der Bibel rein. Also jetzt können manche meinen, ja gut, der böse Ungläubige, der darf ja leiden wegen seines bösen Lebens. Aber wie sieht es mit dem Frommen aus? Ja, dann lesen Sie mal die Psalmen durch, das Leiden der Frommen. Oder was sagt Jesus für seine Nachfolger? Mich haben sie verfolgt, euch werden sie auch verfolgen. Oh, aber verfolgen ist ja nicht gerade leidfrei, sondern da gibt es Leiden. Oder er sagt, die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, des Menschensohn hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann. Oder bei den Seligpreisungen, er sagt, selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen um meinetwillen. Denn so haben sie auch getan bei den Propheten, die vor euch gewesen sind. Tja, was sagen wir denn dazu? Das ist das Versprechen Jesu. Also wer sagt, Gott müsste mir Leitfreiheit geben, dann würde ich fragen, wo hast du denn den Vertrag, den Gott dir gegeben hat? In der Bibel nicht. Also wenn du an den biblischen Gott glaubst, der hat weder dem Ungläubigen noch dem Gläubigen versprochen, dass sein Leben ewig leidfrei sein wird. Ja, warum? Und hier kommen wir wieder zum nächsten Punkt. Also erstmal, also wir haben keinen Vertrag. Gott hat es nicht versprochen. Deshalb auch hier ist die Frage, das Leiden ist ein Zeichen, dass es diesen Gott nicht gibt, ist falsch. Denn dieser Gott, an den wir glauben, hat nie versprochen, dass wir nie von Leid betroffen werden. Nie hat er versprochen, dass es ein leidfreies Leben geben wird. Weder für die Gläubigen noch für die Ungläubigen. Nächster Argumentationspunkt dabei ist, Leid ist nicht immer negativ. In der Argumentation, warum lässt Gott das Böse zu? Da steckt ja dahinter der Gedanke, Leid sei immer und ausschließlich negativ. Und das stimmt ja gar nicht, das ist ja eine Lüge. Und zwar eine ganz gefährliche Lüge. Ich weiß nicht, ob Sie mal davon gehört haben, es gibt eine Krankheit, wo Menschen keine Schmerzen empfinden können. Und meistens werden diese Menschen nicht sehr alt. Weil die Schmerzen, die wir haben, die hat Gott uns ja auch ein großer Teil der Schmerzen gegeben, zu unserem Vorteil. Denken Sie vielleicht, das klingt ja ganz seltsam. Hier hat sie uns gegeben als Warnsignal, pass auf, mach hier nicht weiter. Also stellen Sie sich doch mal vor, Sie würden keine Schmerzen empfinden, Sie sind jetzt Hausfrau, Sie haben eine Herdplatte angestellt und wissen nicht, ob sie heiß ist oder nicht. Jetzt halten Sie Ihre Hand drauf und Sie empfinden keine Schmerzen. Und plötzlich merken Sie, Ihre Finger sind verkohlt. Oh, zu spät. Ja, seien Sie doch froh, dass Sie Schmerzen empfinden. Würden Sie keine vermindern, wäre der Schaden am Körper viel stärker. Schmerzen sind ja häufig ein Warnsignal. Pass auf, mach nicht weiter. In ganz vielerlei Hinsicht. Ich habe gestern das Beispiel gebracht der Zahnschmerzen. Ich meine, ich bin ja nie froh, wenn ich Zahnschmerzen habe. Aber auf der anderen Seite bin ich froh, dass Gott Zahnschmerzen geschaffen hat. Hätten wir sie nicht, dann würden wahrscheinlich viele Leute erst zum Arzt gehen, wenn ihnen die verfaulten Zähne aus dem Mund fallen. Ist doch gut, dass wir da gewarnt werden. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Blinddarmentzündung und Sie hätten keine Schmerzen. Ja, sie würden das ja erst merken, wenn sie plötzlich aufwachen und tot sind. Nicht? Ja, weil sonst, wir gehen ja zum Arzt, weil wir Schmerzen haben. Und dann kann er noch eingreifen in vielen Fällen. Schmerzen sind für uns ja eine Hilfe. Und selbst in der Ehe, auch da, das sind vielleicht dann die seelischen Schmerzen, würde nicht manchmal der Ehepartner kommen und dann sagen, also warum fällt dir eigentlich ein, du bist ja so böse? Dann können wir ja froh sein und dankbar sein. Dieses Leiden in der Ehe ist manchmal schmerzhaft, aber dieses Schmerzhaft ist ja hilfreich, denn wenn der Ehepartner das nicht rechtzeitig tun würde, dann wären manche Männer irgendwann merken, oh, meine Frau ist weg. Ja, warum hat sie mir vorher nie was gesagt? Besser, du leidest vorher, indem deine Frau dir mal sagt, dass da was schief läuft, und dann kommen ein paar Tränen und du musst dich entschuldigen und umkehren, als sie sagt nichts, leidfrei, und plötzlich, zack, ist das Ende da. Das heißt, dieses Leiden hat häufig in unserem Leben die Funktion, dass wir erst zum Nachdenken kommen, in jeder Hinsicht. Wie viele Leute, wahrscheinlich auch hier heute Nachmittag, sind überhaupt erst zum Glauben gekommen durch Leid? Wie viele Leute, wenn es ihnen glücklich geht im Leben, fragen denn nach Gott? Wann fragen die Leute meistens nach Gott? Wenn es schlecht geht, weil sie merken, sie kommen allein eben nicht mehr weiter. Ja, und da ist doch eine Gnade Gottes. Da könnten wir doch auf Knien danken und sagen, vielen Dank für das Leid, denn dadurch habe ich endlich gemerkt, wer ich eigentlich bin und dass ich dich brauche. Das wäre doch eher ein Zeichen von Lieblosigkeit Gottes, hätte er uns dieses Leid erspart und uns damit die Chance genommen, ernsthaft umzukehren. Ja, warum? Dieses Leid, das reißt plötzlich alles weg, wo wir fälschlich und illusionär unsere Sicherheit aufgebaut haben. Und da können wir Gott doch dankbar sein, dass er uns dieses Leiden, die falsche Sicherheit wegnimmt. Ich bin ja unter anderem Lehrer und viele meiner Schüler sind nicht froh, wenn es Prüfungen gibt. Ich versuche ihnen dann auch immer wieder plausibel zu machen, dass die Prüfungen nur zu ihrem Wohl sind, obwohl sie darunter leiden. Warum die Prüfung so? Ich weiß das nicht und tagelang sind sie am Lernen. Aber dann frage ich sie auch ehrlich, wenn keine Prüfung wäre, würdest du dann auch lernen? Ja, und wenn sie jetzt nicht gerade meine Tochter würde sagen, wenn man nicht gerade Streber ist, ne, dann würde man es eben nicht. Und dann sage ich ja, dann sei doch froh. Siehst du, ich stelle dir nur die Prüfung, weil ich dich dazu motiviere, dass du intensiv lernst. Und ich weiß, das tut dir gut. Ja, und dann sind manche motiviert und lernen weiter. Manche, die wünschten sich, das Wissen gehe unmittelbar in den Kopf ohne Lernen. Aber das gibt's eben leider nicht. Also hier auch, weil wir lernen durch Leiden. Also ich will es ja nicht übertreiben, aber ich glaube, vieles entsteht durch Leiden. Wenn ihr seht, viele große Kunstwerke sind durch Leiden entstanden. Auseinandersetzung mit dem, was schlecht läuft. Viele der tiefsten Lieder im Gesangbuch sind entstanden durch Leiden. Denken wir Paul Gerhardt mit seinen Kindern, die da gestorben sind. Denken wir der Bodelschwing, auch seine Kinder an Keuchhusten, in kurzer Zeit gestorben. Denken wir 30-jährige Krieg und da, wo es den Christen so schlecht ging. Eine der tiefsten Glaubenslieder, wo die Menschen wirklich erfahren, was es heißt, dass Gott hilft in den schwierigsten Lebenslagen. Und das können wir eben erst erleben, wenn es uns schlecht geht. Also das wäre jetzt schon nächster Punkt. Der vorherige, ich hoffe, ist deutlich geworden. Leiden ist nicht nur negativ. Durch Leiden warnt uns Gott häufig vor größerem Schaden. Er gibt uns die Chance, umzukehren, zu reagieren, bevor es zu spät ist. Und insofern ist das Leiden ein Liebesbeweis Gottes, der uns zum Nachdenken bringen will, weil wir eben auf leichteres Reden bisher nicht gehört haben. Denn Gott probiert es ja immer leichter. Aber manchmal verstehen wir es eben erst nicht. Da habe ich neulich mit einem Manager gesprochen, der sagt, auch ja, mir war klar, ich musste mehr Zeit für die Familie nehmen, ich musste mehr Zeit für Gott nehmen, aber ich habe es nicht geschnallt. Und dann musste bei ihm ein Burnout kommen, er konnte gar nichts mehr tun. Und er war guten Jahr lang mit dem Burnout hat er zu tun, er konnte nichts mehr machen. Und jetzt im Nachhinein sagt er, ich brauchte das. Hätte Gott mir das nicht gegeben, wahrscheinlich noch ein paar Jahre, ich hätte Herzinfarkt und das wäre das Ende. Hier ist dieser Burnout im Moment sehr schmerzhaft, natürlich. Aber er ist letztendlich ein Warnsignal. Pass auf, mach das jetzt nicht weiter, sonst ist dein Leben total am Ende. Und insofern sollten wir auch die Perspektive haben, häufig ist Leid, was Gott zumutet, ein Warnsignal. Pass auf, aus Liebe. Also auch das sollten wir daran denken. Leiden ist nicht nur immer negativ, leiden kann positiv sein, es ist ein Warnsignal. Manchmal ist es auch so, dass Gott uns Leiden zumutet, weil Leiden, das wäre jetzt wieder nächster Punkt, also ich habe Ihnen gesagt, Werkzeugkasten, viele unterschiedliche Instrumente. Nicht? Jetzt haben Sie mal den Hammer, jetzt haben Sie mal den Schraubenschlüssel, jetzt haben Sie mal die Zange und so, nicht? Also ganz verschiedene Sachen. Nächstes Argument dabei, Gott braucht manchmal das Leiden, damit wir positive Dinge lernen. Also nicht als Nebeneffekt, sondern manche Dinge können wir nur durch Leiden lernen. Beispiel, Geduld. Wie wollen Sie bitte Geduld lernen, wenn Sie nie leiden? Also es gibt manche junge Eltern, die den Eindruck haben, sie sind ganz geduldig. Spätestens, wenn sie dann Kinder haben und die älter werden, dann merken sie, wie wenig Geduld sie eigentlich haben. Und dann werden sie jeden Tag trainiert. Trainingsprogramm Gottes. Jeden Tag die Kinder wieder neu. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Wenn Sie Kinder haben, vielleicht, weil vielleicht sind Ihre Kinder alle so lieb und nett, dass das alles nicht passiert. Aber bei unseren Kindern war das immer wieder, ist bis heute, Trainingsbereich für Geduld. Da sind jede Woche irgendwelche Diskussionen. Ich möchte sagen, Michael, ruhig, behalt die Nerven, nicht aufregen, bring deine Argumente ruhig vor. Und das merke ich, ist eine richtige Schule Gottes. Ich habe bisher noch nie so viel Geduld gelernt, wie da, wo sie auf die Probe gestellt wird. Und da lernen wir auch erst Liebe. Wie leichtfertig gehen wir mit Liebe um? Und manche Leute wissen nie, was Liebe ist, weil sie sind nur verdreht durch Hollywood-Filme. Und mein Liebe ist es, ich will mit dir ins Bett, das ist Liebe. Das hat doch mit Liebe gar nichts zu tun. Das ist der Trieb des Menschen, der ihn dahin treibt. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Liebe ist eben gerade da, wo ich das Beste für den anderen will, obwohl eigentlich der andere nicht viel dazu unternimmt, dass er das braucht. Liebe ist das Gute für den anderen zu wollen, obwohl ich keinen Vorteil davon habe. Das ist Liebe. Das ist auch die Liebe Gottes. Also das Gute für den anderen zu wollen und zu tun, obwohl ich nichts selbst davon habe. Sonst ja nur Egoismus. So wie Jesus sagt, ja, wenn ihr die grüßt, die euch auch grüßen, was habt ihr für einen besonderen Lohn? Das ist ja keine Liebe. Das ist bloß mein persönlicher Egoismus. Ich habe meinen kleinen Kreis, mit dem ich verstehe. Das tun die Ungläubigen auch. Nein, richtige Liebe, die Gott will, ist, ich will das Gute für einen, der nicht unbedingt das für mich will und ich habe keinen besonderen Vorteil davon. Und wo lernen wir denn diese Liebe? Ja, dann häufig gerade, wenn wir im Leiden drin sind, dann, wenn es schwierig geht. Zu sagen, ich liebe dich, wie mancher Jungverliebte das tut, wenn man da Händchen haltend irgendwo vor dem See steht, beim Sonnenuntergang oder bei McDonald's oder sonst wo, das ist ja einfach. Wie sehr habe ich da schon manche junge Männer erlebt, die gesagt haben, ich bin bereit, für meine Freundin zu sterben. Innerlich habe ich mir schon gedacht, oh, pass auf, was du da sagst. Also ich habe das nie in Zweifel gezogen, wie soll ich das auch? Aber ich habe ihm dann gesagt, meistens diesen Leuten, pass auf, es ist meistens viel schwerer, für deine Freundin zu leben, als zu sterben. Ja, weil das Sterben, das ist ein Moment, zack, alles vorbei. Aber das Leben, da bist du dann 30, 40 Jahre mit deinem Ehepartner zusammen und ständig hast du dann mal Auseinandersetzungen und irgendwas ärgert dich an dem und du ärgerst den und der ärgert dich. Aber da wächst echte Liebe. Oder kann zumindest wachsen. Denn die Liebe ist ja nicht nur, mir glänzen die Augen, wenn ich meinen Partner jeden Tag wieder sehe. Sondern die Liebe ist, obwohl ich weiß, dass wir unterschiedlich sind, obwohl ich weiß, dass da manche Auseinandersetzungen sind, trotzdem halte ich an dir fest. Ich will bei dir bleiben. Du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir. Und ich will dein Gutes. Das immer wieder zu sein, das ist Liebe. Und die kann eigentlich nur echt wachsen, wo auch ein gewisses Maß an Leiden aneinander da ist. Da, wo alles glatt geht, was ist das Besondere, zu sagen, ich liebe dich. Das ist keine echte Liebe. Worin zeigt sich denn die göttliche Liebe am intensivsten? Da, wo Gott gelitten hat, weil er am Kreuz war und für uns gestorben ist, das ist echte Liebe. Was sagt Jesus? Wer hat größere Liebe, als der sein Leben gibt für seine Freunde? Und das war hier ja jahrelanges Leiden und Verfolgung. Ich denke schon, Jesus hat gelitten, allein dadurch, dass er auf die Erde gekommen ist. Dass er die Herrlichkeit, wie sagt die Bibel, das nicht wie ein Raub festhielt, sondern sich entäußerte, wurde wie wir. Wenn im Gegensatz zu der himmlischen Heimat, aus der Jesus kam, war ja diese dreckige Erde in dem mickrigen Stall, das war schon Leiden genug. Wir würden jetzt vielleicht sagen, ach, für einen Urlaub ist das auch mal ganz nett, nicht Urlaub auf dem Bauernhof. Aber stellt euch vor, aus der Herrlichkeit, aus der Gott kam. Ich meine, wir können manchmal sagen, Leute in Afrika, die ihr Leben lang nur Hirse essen, für die ist das kein Problem. Morgens Hirse, mittags Hirse, abends Hirse. Aber jetzt kommt ihr mal als all die verwöhnte Europäer nach Afrika und esst jeden Tag nur Hirse. Für euch ist das dann Leiden, die meisten. Also die erste Woche finden es vielleicht noch interessant, aber spätestens bei der zweiten Woche gibt es nicht mal was anderes. Ja, und so muss es ja Gott gegangen sein. In der Herrlichkeit, wo alles perfekt war, plötzlich auf diese schmutzige, dreckige, sündige Erde. Schon allein das war Leiden. Und dann das Leiden der Leute, die dauernd an ihm rummäkeln. Nicht? Irgendwelche Pharisäer, die sagen, du bist ja ganz falsch und du treibst den Teufel durch den Beelzebub aus. Und jetzt stellt euch mal vor, Jesus, der die Macht hätte, durch ein einziges Wort die Leute tot umfallen zu lassen. Das ist dann wirklich ein Leiden, in Geduld und in Liebe, diesen Leuten zuzuhören und zu antworten. Noch viel mehr, als wir es hier als Menschen erleben können. Und dann am Ende sich von diesen Menschen, die meine Geschöpfe sind, sogar noch, also nicht meine, Jesu Geschöpfe natürlich, also aus Jesus Sicht, sich von denen dann noch kreuzigen zu lassen. Das ist doch vollkommen absurd als Mensch, aber vollkommen Ausdruck der Liebe, der Ichlosigkeit, der Bereitschaft, alles hinzugeben. Und wodurch wird das ausgedrückt? Durch Leiden. Das heißt auch hier, manche Dinge lernen wir erst durch Leiden. Ich habe Geduld gesagt. Manche andere Sachen auch, Dankbarkeit, lernen wir meistens erst, wenn wir mal gelitten haben. Also in kleinem Maße, ich will das ja gar nicht übertreiben. Kleines Beispiel, während meines Studiums wohnten wir als Ehepaar in einer Wohnung in Basel. Wir waren dankbar, es war eine Gebetserhörung Gottes. Ich habe erst gemerkt, dass nicht alle Leute dafür dankbar sind, als wir weggezogen sind und Leuten diese Wohnung empfohlen haben und keiner einziehen wollte. Ja, warum? Die hatte kleine Schönheitsfehler. Beispielsweise gab es keine Heizung in der Wohnung. Es gab nur einen Kohleofen in der Küche. Alle anderen Räume waren kalt. Im Winter, wenn wir im Bett gelegen haben, eine Decke, noch eine Decke, noch eine Decke. Und dann konnte man den Atem in der Luft sehen. Und am Fenster war eine Eisschicht vom Atem. Meine Frau war manchmal und ging im Winter in der Wohnung mit Handschuhen, weil es kalt war. Wir hatten kein fließendes warmes Wasser, sondern nur fließendes kaltes Wasser. Wir hatten die Toilette außerhalb der Wohnung einen halben Gang tiefer. Natürlich auch ungeheizt. Die Verglasung war nur einfach. Das heißt, da kam es rein und raus. Ungefähr 2 Meter von unserem Schlafzimmerfenster entlang fuhr die Straßenbahn. Von morgens 4 bis abends oder nachts 2. Die Wohnung hatte gewisse Schönheitsfehler. Aber nachdem ich in dieser Wohnung gelebt habe, was glaubt ihr, wie ich Gott jeden Tag dankbar bin, wo ich jetzt wohne? Wir haben da fließendes, warmes Wasser. Ich kann da duschen sogar. Und nicht nur unter kaltem Wasser, unter warmem Wasser. Da bin ich doch Gott dankbar dafür. Wenn ihr Dankbarkeit lernen wollt, würde ich jedem empfehlen, lebt mal 2 Jahre irgendwo in Afrika, im Urwald oder Asien oder Südamerika oder sonst wo. Ihr werdet zurückkommen und ihr werdet viel dankbarer sein. Dankbarkeit lernt man meistens durch Leiden, nicht dadurch, dass es einem gut geht. Leute, die mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sind, wie man so schön sagt, die sind meistens gar nie dankbar. Ist ja alles selbstverständlich, was man hat. Und hier will ich euch nur deutlich machen, Gott benutzt manchmal das Leiden, wir sehen es als negativ an, aber er benutzt es, damit wir eine positive Eigenschaft lernen, die wir sonst nicht lernen können. Es gibt keinen anderen Weg, wie man Geduld und Dankbarkeit lernen kann. Leider nicht. Du kannst nicht sagen, ich erkläre dir das intellektuell und dann bist du dankbar. Dankbarkeit oder Geduld und noch andere Tugenden des Heiligen Geistes können wir nur lernen, indem wir durch eine gewisse Phase des Leidens durchgehen. Und das ist tragisch und das ist schlimm und ich würde es mir nie wünschen. Aber ich habe beispielsweise auch die tiefsten Erfahrungen der Nähe Gottes gemacht in Phasen, in denen ich besonders gelitten habe. Es gab da in der Kindheit ein paar Phasen, schlimme Situationen. Insbesondere dadurch verursacht, dass meine Eltern sich haben scheiden lassen, wir als Kinder dann in Pflegefamilie gekommen sind, diese Pflegefamilie sich gar nicht um uns gekümmert hat, der Mann war Alkoholiker, wir wurden eingesperrt in die Zimmer und es war total schlimm. Und der Einzige, wo ich wusste, wo ich Halt habe, das ist bei Gott. Später, als ich mit Krebs im Krankenhaus gewesen bin, ich wusste, ob ich daran sterbe oder nicht, das waren Erfahrungen der tiefsten Gemeinschaft mit Gott. Da war nichts mehr, was irgendwie Halt gegeben hat, andersweitig. Da habe ich nicht mich freuen können über ein schönes Eis oder einen Urlaub oder sonst was. Denn wenn Sie nicht wissen, ob Sie in 3 Monaten noch leben oder nicht, dann spielt das alles keine Rolle mehr. Und also ich weiß, wovon ich rede dabei. Aber es sind Phasen, die eine besondere Nähe zu Gott, die auch einen besonderen Blick für das, was wirklich wichtig ist im Leben, eröffnen. Und es gibt leider keinen anderen Weg, wie wir diese Erfahrungen machen können. Und deshalb lässt Gott das zu. Auch das ist ein Punkt, den wir berücksichtigen sollten dabei. Und denken Sie, im normalen Leben ist es ja auch nicht anders. Stellen Sie sich vor, Sie wollen Olympiameister werden in was weiß ich, egal welcher Disziplin, nehmen wir Langlauf, Marathonlauf. Ja, wie können Sie denn Olympiasieger im Marathonlauf werden? ohne zu leiden? Gar nicht. Stellen Sie sich vor, Sie laufen das erste Mal Marathon und nach 5 Kilometern brechen Sie schon zusammen. Und dann probieren Sie es nochmal und nochmal und dann liegen Sie mit Beinschmerzen, Muskelkater im Bett. Und dann sagen Sie, also nee, das mache ich nicht. Werden Sie je auf dem Treppchen bei Olympia stehen? Nee. Hier auf der Erde ist das schon so, dass wir viele Ziele nur durch ein gewisses Maß von Leid erreichen können. Und das ist im geistlichen Bereich genau dasselbe. Und deshalb ist das Leid, was Gott zulässt, auch nicht immer nur, weil es etwas Negatives ist, nur weil es Sünde ist, sondern er lässt es manchmal zu, weil er mit uns ein positives Ziel hat, was wir erreichen können und sollen. Nun, es gibt auch noch andere Antworten darauf. Ein paar nenne ich in meinem Büchlein, ein paar kann ich Ihnen auch noch einen Aufsatz zuschicken, den ich mal dazu geschrieben habe. Ich möchte das nicht endlos ausdehnen, ich will Ihnen nur zeigen, dass häufig hinter der Frage mit dem Leid falsche Vorstellungen sind. Oder ich sehe das Ganze nicht in seinem Umfang, in dem, was eigentlich alles dahinter steht. Ich sehe nicht, was am Ende dabei herauskommt. Nun, und eine Frage, an die wir natürlich auch nicht vorbeikommen, ist, das Leiden auf der Erde, will ich jetzt noch als letzten Punkt dabei nennen, ist letztendlich auch ein Ergebnis des Sündenfalls. Nicht nur meiner eigenen Sünde, sondern dass die gesamte Menschheit, dass alles, was Gott geschaffen hat, die ganze Schöpfung sich von Gott gelöst hat. Denn viele Krankheiten, die wir haben, zum Beispiel meine Kurzsichtigkeit, die ist ein Ergebnis von Mutationen, von Erbveränderungen. Adam und Eva brauchten keine Brille. Deren Erbgut war total in Ordnung. Aber dadurch, weil sich alle von Gott gelöst hat, die ganze Schöpfung, gab es dann Fehler in der Schöpfung und immer mehr Fehler. Und so ist es ja auch in der Schöpfung, die Menschen werden nicht immer klüger, sondern es gibt immer mehr Defekte. Deshalb, ich meine, schaut euch nur mal an, vor 50 Jahren, wie viele Leute eine Brille brauchten und heute. Ja, ich meine, es liegt nicht nur daran, es liegt auch daran, dass früher manche halbblind durch die Gegend liefen und es nie merkten im Leben. Aber heute achtet man stärker drauf. Aber es tauchen mehr Gendefekte auf, weil umso häufiger es Fortpflanzung gibt, umso mehr Defekte kommen. Und die werden ja nicht weniger, die werden ja immer wieder vererbt. Und dann kommen neue dazu. Und das kommt, weil sich alles von Gott gelöst hat. Und das, was Gott ursprünglich perfekt und gut gemacht hat, dadurch verfällt. Und insofern, auch wenn wir nicht dafür verantwortlich sind, aber diese ursprüngliche Loslösung von Gott trägt zu vielem Unheil in der Welt bei. Auch das ist eine Antwort. Letztendlich würde ich aber auch in jedem Gespräch darauf aufmerksam machen, Gott schaut bei dem Leiden eben nicht tatenlos zu, sondern ich könnte Ihnen stundenlang davon erzählen, in meinem Leben, wie auch im Leben von anderen Menschen in meiner Umgebung, wie häufig Gott Leiden verhindert hat. Wir dürfen ja nicht nur immer argumentieren, Gott ist derjenige, der tatenlos zuschaut und alles Leiden zulässt. Nein, ich könnte lange Geschichten davon erzählen, kann es auch, wie Gott Leiden verhindert hat oder in Leiden beisteht. Ich kann Ihnen von Menschen erzählen, für die ich gebetet habe, wir als Gemeinde gebetet haben, die sind gesund geworden. Gott hat Leid verhindert. Denken wir in der Bibel an Beispiel, das Volk Israels in Ägypten, da schrien die Kinder Israels zu Gott. Und was macht Gott? Er sagt nicht, auch leidet. Eine Zeit lang ja, aber dann Schluss, jetzt ist vorbei, jetzt werdet ihr befreit in das Land, was ich euch schenken werde. Gott antwortet ja. Und Gott zieht aus Leiden heraus. Manchmal sind wir nur blind dafür, wie häufig Gott Leiden verhindert oder uns aus Leiden befreit. Auf unsere Gebete antwortet die des Gläubigen und manchmal sogar die des Nichtgläubigen. Denn Gott sagt ja nicht nur, dass er auf die Gebete der Gläubigen antwortet, manchmal ruft er auch auf die Rufe des Ungläubigen antwortet er. Und so müssen wir sagen, Gott schaut nicht nur tatenlos zu, sondern er reagiert darauf. Häufig beendet er das Leiden schon hier auf der Erde, also da, wo wir in Schwierigkeiten sind. Das war für mich eine einschneidende Erfahrung, nachdem ich als 14-Jähriger zum Glauben gekommen bin. Ich war in einer Schulklasse, wo keiner gläubig war. Das war aber nicht so ja das Problem. Das Problem war, aus irgendeinem Grund waren da einige Schüler, die es auf mich abgesehen haben. Immer haben sie mich geärgert. In der Pause, die Pause war das Schrecklichste, habe ich nur versucht, irgendwo hinzustehen, wo ich da mit keinem Ärger habe. Und einer, Christian hieß er, wobei eigentlich ein vollkommen falscher Name ist, denn Christ war er nicht. Aber der hat es besonders auf mich abgesehen. Relativ starker Kerl. Und da hat er gedacht, ich kann den schon fertig machen. Und ich war jemand, der mit dem Bus fahren musste. Und dann kam er immer, wenn ich dann noch, ich musste meistens warten, dann saß ich in der Klasse und habe dann meine Hausaufgaben noch. Immer hat er mich geärgert. Ich erinnere mich an ein Beispiel, da kam er, dann hat mich freundlich angelächelt, nahm meine Schultasche, ging zum Fenster und leerte die aus. Das Ganze fiel dann 2 Stockwerke runter, unten in den Matsch und ich konnte das wieder einsammeln. Nicht schön, muss ich sagen. Ich habe daran gelitten. Ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können. Und dann, als ich Christ geworden bin, habe ich gebetet. Ich habe gedacht, Herr Jesus, hilf du mir, du siehst doch, was da mit dem Christian ist. Und dann war es so, ich glaube, es waren nicht 2 Wochen vorbei, da kam der nicht zur Schule, Christian. Und als er ein paar Tage später wiederkam, hat er ein Gipsbein gehabt. Und seit diesem Zeitpunkt hat er mich nicht mehr geärgert. Und da habe ich gemerkt, beten ist gefährlich. Ja, aber ich, können Sie sich vorstellen, ich war Gott dankbar, weil er mich aus diesem Leiden befreit hat. Das war so als junger Christ, war das für mich ein Erlebnis, ein wichtiges Erlebnis, zu sehen, Gott lässt ja nicht immer nur zu, sondern manchmal sagt er, jetzt ist Schluss, jetzt ist aus, jetzt greife ich ein. Und das tut er ja immer wieder. Und denken wir auch daran, manche sagen es so, Gottes Mühlen mahlen langsam. Soll ja nicht heißen, dass Gott lange braucht, um zu antworten, aber manchmal in seiner Geduld lange Zeit wartet, dass der Sünder umkehrt. Denn denken wir daran, Gott wird das Böse nicht auf sich bewenden lassen. Jeder wird sich einmal für das Böse vor Gott verantworten müssen. Das ist ja auch Gott. Gott ist nicht nur der zuschaut und sagt, lassen wir mal so laufen, sondern Gott ist derjenige, der am Ende auch sagt, was hast du getan? Du bist dafür verantwortlich, da ist die Strafe. Das gehört auch dazu. Er ist ein gerechter Gott, der in seiner Liebe viel zulässt, um die Freiheit des Menschen zu haben, aber der letztendlich auch Resümee zieht, der auch die Menschen gerade stehen lässt für das, was sie falsch gemacht haben. Das ist auch Gott. Also nicht nur einer, der einfach zuschaut, sondern der die Bösen bestraft am Ende. Das ist klar. Und der manchen wahrscheinlich frühzeitig sterben lässt, damit er nicht noch mehr Böses tut. Auch das ist Gott dabei. Auch Liebe gegenüber den anderen Menschen. Schade für denjenigen, dessen Chance dann vorbei ist. Aber Liebe für diejenigen, die darunter leiden mussten. Macht er nicht immer. Schon, aber häufig. Und dann denken wir auch daran, Fragen gleich. Fragen kommen gleich noch am Ende. Kein Problem, kommt nachher. Ich komme ja auch zum Schluss jetzt langsam. Das, was ich auch noch sagen wollte, ist, Gott ist auch keiner, und das müssen wir auch deutlich machen in der Frage vom Leiden, der vom Leiden spricht vom grünen Tisch her, wie man das so sagt. Sondern Gott ist jemand, ich habe schon erwähnt, der selbst alles Leiden durchlief. Der weiß, was schlimmstes Leiden heißt. Und der das getan hat aus Liebe zu uns, damit einmal alles Leiden vorbei sein wird. Denn das, was Gott tatsächlich versprochen hat, wir lesen das in Offenbarung 21, Verse 1 bis 4. Wenn Gott sein neues Reich aufrichtet, da steht, und Gott schuf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und alles Alte war vergangen und so weiter. Und dann heißt es in der Folge, und es wird kein Leid mehr sein und kein Geschrei und alle Tränen werden abgewischt. Das ist ja das, was Gott am Ende machen wird. Gott schaut nicht endlos zu, sondern es wird einmal eine Welt geben, wo dieses ganze Leid vorbei sein wird. Das ist nur eine Zwischenstufe. Aber er lässt diese Zwischenstufe zu, aus vielen der Gründe, die ich genannt habe, weil es letztendlich gut für uns ist. Würde Gott es nicht tun, wäre die Welt viel, oder wir wären schlimmer dran. Entweder würden wir gleich tot umfallen, wir würden bestimmte Sachen nie lernen dabei, wenn wir dieses Leiden nicht hätten. Wir würden keine freien Menschen mit freiem Willen sein können. Und weil Gott das möchte, lässt er eine Zeit lang dieses Leiden zu. Aber denken wir immer daran, und das ist auch wichtig für den Trost für Menschen, die im Leiden sind. Wende dich an Gott, er kann deinem Leiden ein Ende setzen. Denk daran, er leidet mit, er ist an deiner Seite. Du bist nicht alleine. Jesus leidet mit und seufzt mit da, wo es dir schlecht geht, weil er will das Gute für dich. Aber er lässt es jetzt aus bestimmten Gründen zu. Und er wird am Ende einmal alle deine Tränen abwischen und alles Leid beseitigen, unter dem du jetzt noch stöhnst und ächzt. Das müssen wir auch vor Augen haben. Also es ist immer auch dieser seelsorgerliche Aspekt darin. Ich hoffe, es ist deutlich geworden. Die Frage nach der Liebe und des Leidens ist nicht die Frage nach der Existenz Gottes. Denn dann könnte es ja irgendeinen Gott geben, der das zulässt. Es ist nur eine Frage innerchristlich. Wie bringen wir diese beiden Eigenschaften, die die Bibel nennt, zusammen? Und die Antwort darauf ist, wir können Gott nicht reduzieren auf diese beiden Eigenschaften, sondern Gott hat noch viel mehr Eigenschaften. Und weil diese anderen Eigenschaften und Zielsetzungen Gottes da sind, eine Zeit lang lässt er das Leid zu, um ein höheres Ziel zu erreichen. Und auch wenn wir es manchmal nicht sehen, braucht es letztendlich das Vertrauen auf Gott, das zu erkennen. Ich würde Sie nicht auffordern, dass Sie jetzt im konkreten Fall danach suchen, welcher tiefere Sinn drin steckt. Das kann böse in die Hose gehen. Ich erinnere mich an ein typisches Beispiel, Negativbeispiel. Ich habe eine Freizeit geleitet in Norwegen. Da sind wir unterwegs, ein junges Ehepaar, waren 2 Jahre, glaube ich, verheiratet, war mit. Und unter Tränen erzählte mir diese Frau, dass sie ein paar Monate vorher eine Totgeburt mit ihrem Kind gehabt, ein erstes Kind. Und dann kam in der Gemeinde, in der sie waren, eine ältere Schwester auf diese junge Mutter zu und sagte, dein Kind ist gestorben, damit du nicht so stolz bist. Ja, und da würde ich sagen, hey, kann man das noch mehr mit dem Heilholzhammer machen? Also erstmal, ich habe diese junge Frau nie als stolz erlebt. Und wenn es wirklich so ist, dann wird Gott es ihr schon direkt zeigen, wenn es wirklich der Fall sein sollte. Ich frage mich bitte sehr, woher hat denn diese Schwester die Offenbarung von Gott bekommen, warum das ist? Warum Gott das zugelassen hat? Meine Antwort einfach, ich weiß es nicht. Bitte Gott darum, wenn es nötig ist, macht er es deutlich. Und wenn es wirklich pädagogisch für die Frau ist, dann macht Gott es der Frau deutlich und keinem anderen. Manche Leute, die manipulieren das Leid, finden immer eine Antwort darauf, aber meistens keine göttliche. Was weiß ich, da war vor ein paar Jahren die Überschwemmung in New Orleans. Da wurde schnell gesagt, das ist wegen den Schwulen. Hey, bitte sehr, und waren denn da nur Schwule, die überschwemmt worden sind? Was ist denn mit all den Gläubigen? Die Mehrzahl der Stadt waren doch gar keine Schwulen. Und gerade das Quartier, in dem die Schwulen waren, war am wenigsten verwüstet. Ja, was sollen wir denn daraus dann ziehen? Für eine Schlussfolgerung. Also wir sollten nicht zu schnell mit solchen Zuordnungen kommen. Gott kann dadurch wirken, zweifellos. Aber wir sollten nicht auftreten als die, die jetzt immer gleich Gottes Gedanken wissen und die Lösung haben dafür. Nein, sondern zurückhaltend. Wenn wir ganz dringenden Verdacht haben, dann können wir ja mal Fragen stellen, die den anderen zum Nachdenken bringen. Aber diese Zuordnung halte ich für sehr, sehr problematisch. Denn denken wir schon daran, wie sagt Jesus noch von dem Turm von Siloa, nicht? Der Turm von Siloa hat die Gerechten und die Ungerechten erschlagen. Ja, jetzt können wir nicht hinkommen und sagen, du hast noch gesündigt, deshalb bist du erschlagen worden oder die Angehörigen. Nein, nein, das kann man manchmal nicht sagen. Wissen wir nicht. Es kann so viele verschiedene Gründe geben dafür. Das, was wir brauchen, ist nur das Vertrauen. Gott meint es gut. Und wenn er es zulässt, hat er eine Absicht damit. Manchmal erkennen wir sie hier schon und manchmal erkennen wir sie nicht. Auch das müssen wir dabei im Kopf haben. Unsere Aufgabe ist, Trost zuzusprechen oder auch Erklärungen zu geben, wenn sie hilfreich sind. Wobei viele der Erklärungen, die ich jetzt genannt habe, sind nicht hilfreich für den, der gerade im Leid drin ist. Da würde ich nicht so argumentieren, das hilft nicht. Demjenigen, der braucht Zuspruch, dem brauchen wir, du bist nicht allein. Gott will dir helfen, lasst uns dafür beten. Praktische Hilfe, das braucht der im Leid drin ist. Egal, ob gläubig oder nicht gläubig. Aber derjenige, der sich diese Frage rein intellektuell stellt, der muss auch diese Antworten hören, von denen ich jetzt einige genannt habe. Und ich glaube, dass viele dieser Antworten durchaus nachvollziehbar sind, auch für Nichtchristen. Dass sie eine gewisse Logik haben, auch für Nichtchristen. Wir werden dadurch niemanden zum Christen machen, aber wir werden diesen Vorwurf Gott gegenüber entkräften können, sodass derjenige hinterher vor der Herausforderung steht, bin ich denn jetzt bereit, auch die Konsequenzen aus den Argumenten zu ziehen? Bin ich mich bereit, darauf einzulassen? Oder mache ich es so, wie ich ganz zu Anfang gesagt habe, der mir geantwortet hat, selbst wenn du jetzt wüsstest, warum Gott das tut, würdest du dann Christ werden? Und der sagt, nein. Ja, damit müssen wir auch leben. Es gibt Leute, denen wir die besten Antworten geben können und trotzdem sagen sie am Ende, ich will aber nicht. Ja, hier gilt wieder, Gott hat uns die Freiheit gegeben. Und wir werden am Ende unseres Lebens genau das bekommen, wofür wir uns entschieden haben. Kein böser Gott insofern, der uns bestraft wegen irgendetwas Bösen. Wir werden genau bekommen, was wir wollen. Und das ist eben schon die Strafe. Die ewige Gottlosigkeit, die ewige Gottferne. Das Schrecklichste, was einem Menschen passieren kann. Und da ist unsere Aufgabe, Menschen darauf aufmerksam zu machen. Denn dieses Leiden der absoluten Gottlosigkeit, da sind die Leiden, die wir hier auf der Erde haben, alle noch Kleinigkeiten dagegen. Weil selbst im größten Leid Gott immer noch da ist und uns helfen kann und beistehen kann und wir nicht alleine sind. Und das müssen wir einander zusprechen, vermitteln, füreinander beten und uns daran erinnern und auch in apologetischen Gesprächen auf die Unlogik dieser Argumentation aufmerksam zu machen. Das Leid ist ein Argument, das es Gott nicht gibt. So einfach kann man es nicht machen.